Es gibt heute in Asien keine Bekehrung zu Jesus, die nicht mit einem schrecklichen Martyrium erkauft wird. In Indien, in Sri Lanka, in Thailand, in Japan. Oft ist es der eigene Vater, der seinen Sohn mit kochendem Wasser überschüttet oder ihm das Haus anzündet, ihn aus der Familie ausstößt. Wir haben selbst in Muslimländern wie dem größten Muslimland der Erde in Indonesien mit über 200 Millionen Muslimen auf der Insel Java jedes Jahr 30.000 Bekehrungen von Muslimen zu Jesus. Jeder dieser Muslime hat über seinem Leben fortan das Todesurteil der islamischen Gemeinschaft, weil es so im Koran steht. Er darf nie mehr in seine Familie zurückkommen und er verliert seinen Arbeitsplatz. Und wenn Sie die fragen, sagen die alle, nie bereut. Warum? Es ist immer nur eine Antwort. Vergesst das nie, wo einem das gesagt wurde, in Burma. In diesem schrecklichen Militärregime, das heute dort in Myanmar, Burma ist, wo mir ehemalige buddhistische Mönche sagen, wie wir das erste Mal von Jesus gehört haben. Da ist ein Licht aufgegangen. Und du ahnst nicht, was es ist. Und wir haben keine Ruhe mehr gefunden, bis wir Jesus angenommen haben in unserem Leben. Das ist das Allergrößte. Bei uns wird das oft überrascht zur Kenntnis genommen. Ach was, da leiden welche. Und manche reagieren mitleidig, brauchen sie nicht. Das, was diese Leute gewinnen, ist viel größer. Aber was dort erlitten wird, das stellt uns eine geistliche Frage, ob wir noch wissen, was Jesus Nachfolge heißt. Oder ob wir es uns bequem gemacht haben und uns an diese vergehende, gottlose Welt angepasst haben. Wenn der Paulus sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, ist das unser ganzes Bemühen, weltförmig zu werden, gleich wie die Gesellschaft um uns herum. Und darum lese ich ein paar Verse, wie es Jesus seinen Jüngern gesagt hat. In Matthäus 10 von Vers 16 bis 26. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen. Denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben. Der Vater den Sohn und die Kinder werden sie empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines und des Jesus-Namens willen. Der Jesus-Name ist nicht nur der liebste Name, schönste Herr Jesus, sondern gleichzeitig der gehassteste Name auf der Welt. Von allen, die Jesus nicht angenommen haben, sondern die gegen ihn kämpfen. Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig werden. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister, wie Jesus. Und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebub genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Ich war ein junger Pfarrer, als mich Hans Brandenburg in das Werk Licht im Osten rief. Licht im Osten war in aller Stille der größte Bibeltransporteur und Herausgeber von Bibelschriften in all den osteuropäischen Sprachen und Schmuggelorganisationen. Ich weiß, wie viele Christen gar nicht verstanden haben, was dort im Ostblock läuft. Manche meinten, wir machen kalten Krieg, gar nichts Politisches. Sondern dass Jesus-Leute leiden und dass so ein großer Staat, der damals mit dem Sputnik Menschen ins Weltall geschossen hat, Angst hat vor der Bibel. Und da ist mir erst klar geworden, diese Welt, in der wir leben, fürchtet das Gottesreich, das Jesus begonnen hat. Wenn man lachen müssen, wenn man die russischen Christen gesehen hat, ein paar alte Frauen mit Kopftüchern, so kennt ihr ja die russischen Christen. Aber mit dem Wort unüberwindbar, Zeugen, wo junge Leute massenweise zum Glauben an Jesus kamen. Und die ganze Staatsmacht hat sich aufgelehnt. Keine Bibel darf hinübergebracht werden. Bei uns stehen die Bibel unbenutzt in den Schränken drin. Und wir merken auf einmal über dem Leiden der Christen, ich nenne das gern das Leiden der Christen, die Bedrängnis nenne ich es gern, Verfolgung. Das mag hier und da auch sein, eine systematische Verfolgung, aber ein Leiden, ein Verachtetsein, an den Rand gedrängt werden, der Rechte beraubt werden, das ist seit den ersten Tagen, als Jesus seine Jünger sammelt, das Wesen der wahren Jesusgemeinde. Das ist ein ganz großer Gegensatz. Wie Jesus dem Statthalter Pilatus gegenübersteht, er lacht. Vertreter Roms, das ganze Weltreich damals vertreten. Und Jesus sagt, du hast keine Macht, die dir nicht von oben her gegeben wird. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann wurden diese Christen gejagt in den Katakomben und den Löwen vorgeworfen. Und das Römerreich wurde von diesen schwachen Evangeliumsboten überwunden. Und nach einiger Zeit, wir haben schon zur Zeit des Paulus fast keine Stadt im Römerreich, wo es nicht eine Jesusgemeinde gab, trotz der Verfolgung. Und darum ist wichtig, dass wir heute im Westen wieder erkennen, in den Wohlstandsländern, dass es ein tiefer Gegensatz ist mit Welt. Das Wort Welt hat ja drei Bedeutungen. Die ganze geschaffene Welt und dann ist es die Völkerwelt. Aber Jesus hat selbst immer wieder von der Welt gesprochen, als von dieser von Gott abgefallenen Welt, die zur großen Versuchung wird, auch für die Christen. Und dass sie dieser von Gott abgefallenen Welt gegenüber ihre richtige Position und Stellung bekommen müssen, wenn sie das einmal verfolgen bei den Hugenotten und bei den Waldensern, wo das war. Ob das war bei der Germanisierung Deutschlands, was war denn das plötzlich, dass die alten Germanengötter überspielt wurden und entthront wurden und keine Macht mehr hatten? Was war das denn? Nur Jesus und sein Wort, nichts anderes. Und wenn ein kleines Mönchlein ohne jeden Rückhalt in Wittenberg aus einer Klosterzelle trat, und das große römische Reich deutscher Nation unter Karl V. plötzlich zitterte, weil einer die Wahrheit des Evangeliums bekannte. Es gibt kein anderes Heil als in Jesus. Und wir brauchen die Gnade des Kaisers nicht, wir brauchen Gottes Gnade. Und es war die größte Umwälzung Europas. Und dann kam die Missionsgeschichte, wie die Missionare hinausgegangen sind. Ja, schon bei Jesus können Sie es beobachten, der Kaiser Augustus hat die größte Prachtentfaltung gezeigt, die man sich denken kann. Er ließ sich als gottgleich verehren, als Messias. Herrschen war alles, der Imperator, der Diktator. Und Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Wer ist der Weltherrscher? Der dienende Jesus, der am Kreuz stirbt. Und Jesus hat seiner Gemeinde dies gesagt, nicht durch Herrschen werdet ihr die Welt überwinden, sondern durch Dienen, durch Lieben und durch die Jesus-Nachfolge. Und das ist eine Frage an uns, ob wir es überhaupt noch verstehen, was da auf uns zukommt. Paulus sagt mal im Kolosserbrief, Jesus hat die Mächte dieser Welt, sogar die ganzen Finsternismächte, hat er entmächtigt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Wissen Sie, wie groß Jesus ist? Keine Macht der Hölle und des Teufels kann überhaupt noch was gegen ihn. Und das ist unsere Sicherheit. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht mehr davor. Wer in Jesus geborgen ist, der weiß das. Und darum ist für uns wieder wichtig zu erkennen, dass diese Welt sich oft genug wehrt gegen das Jesuszeugnis. Ich beobachte mit Schrecken bei uns, dass viele das Wort Jesus gar nicht mehr in den Mund nehmen. Ich höre viele Predigten, wo gar nichts mehr, da kommt vom guten Gott noch was. Aber wissen Sie, von guten Göttern sprechen auch die Hindus und die Buddhisten. Und Jesus ist der Name. Kein anderer Name unter dem Himmel. Da war schon in der Urgemeinde der Krach losgegangen. Als man sie eingesperrt hat, sie bedroht hat, sie sollten nicht mehr in diesem Namen Jesus reden. Die Kraft ist in dem Namen von Jesus, weil das sein Evangelium ist. Und dort bricht der Hass auf. Du hast so schön erzählt von der Türkei. Die Türken haben nichts dagegen, wenn wir beten. Die Türken haben auch nichts dagegen, wenn wir Lieder singen. Aber die Muslime haben einen fanatischen Hass, wenn der Name Jesus kommt. Dagegen empören sie sich. Über Gott können wir mit den Muslimen reden. Das machen ja viele Kirchenleute heute und meinen, wir können uns einigen in der Allianz. Doch Religionen, die den großen Gott preist. Am Jesusnamen bricht das auf. Und das in Indien bei den Hindus und das bei den Buddhisten in Sri Lanka in einer Weise. Wenn mein Freund Dr. Ajit Fernando jeden Tag um sein Leben band, der Leiter von Jugend für Christus, dort ein Evangelist ohne Gleichen, Hunderttausende auf der Straße, weg mit den Christen. Keine 1% in der Bevölkerung sind Christen. Da werden die Kirchen angezündet, weil man dieses Evangelium nicht hören will. Seien Sie doch nicht überrascht, wenn in Ihrer Familie oder in Ihrem Bekanntenkreis der Hass gegen Jesus genauso losbrennt. Das können Sie nicht vermeiden. Jesus sagt es ja in Johannes 5. Viele Juden waren bereit, Jesus nachzufolgen, aber sie wollten es nicht, weil sie die Ehre der Menschen wollten. Mit Jesus kriegen sie nie Ehre von Menschen. Wenn sie vor ihren Kollegen sagen, ich bin für das Gute oder ich trete für die Werte ein, werden sie bewundert. Wenn sie sagen, ich trete für Jesus ein, belächelt sie jeder, als ob sie ein Dummkopf wären. Da kriegen sie keine Ehre mit Jesus, da haben sie Teil an seiner Schmach. Weil sie sagen, ich kann's nicht ohne Jesus. Ohne ihn bin ich verloren, ohne ihn bin ich allein. In diesen Tagen ging eine Nachricht durch die Presse, durch unsere kirchliche Presse, da waren welche in Laos und Kambodscha, wirklich zwei Länder, in denen, besonders in Laos, die Christenverfolgung sehr stark ist. Wir hatten dort auch Mitarbeiter und wir wissen, wie gefährlich das war. Die Gemeinde, die meisten Gemeinden sind ja geschlossen dort in Laos. Und dann schrieben sie, die Gemeinde wächst trotz der Christenverfolgung. Ich dachte, so ein Blödsinn. Wegen der Christenverfolgung. Nicht trotz. In der ganzen Kirchengeschichte war jede Verfolgung immer ein Mittel, damit die Gemeinde gewachsen ist. Die Feinde haben sich es anders vorgestellt. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche gewesen. Das hat man schon im Altertum gesagt. Und so war es in Russland, so war es in Bulgarien, so war es in der Ukraine, so war es in China, wo das überhaupt war. Warum denn? Was ist denn da los? In der Verfolgung, da geht es plötzlich nicht mehr um Kirchbauten, da geht es nicht mehr um Wahlen von Ältesten, da geht es nicht mehr um die Ehrenkäsereien von Predigern und was alles in unseren Gemeinden eine Rolle spielt, da geht es nicht mehr um Wohlstand und Wellness, wie es mir gut geht. Die Gemeinde ist wie erwürgt, die hat nichts mehr zu bieten, die hat keinen Lebensraum. Und im Islam hat die Jesusgemeinde keinerlei Lebensraum. Das ist in der Scharia nicht möglich, das ist nicht vorgesehen. Sie hat vielleicht ein begrenztes Duldungsrecht, solange man es eben noch will. Und dann muss sie ausgelöscht werden. Was bleibt da? Nur das Bergen in Jesus. Können Sie wirklich sagen, der Name des Herrn ist ein fester Turm. Der Gerechte läuft dorthin und wird gerettet. Und wenn Sie die Geschichten lesen, wie das ist, wie das plötzlich Leute erfahren haben in der bolschewistischen Revolution, dann im Kommunismus, dann in den schrecklichsten Verfolgungen des Islam und des Buddhismus auch im vergangenen Jahrhundert, was Hunderttausende ums Leben gekommen sind in der Türkei und wo das überall war, wo nichts mehr geblieben ist als ich will mich an Jesus halten. Und dann passiert das Wunderbare, dass dieses Zeugnis auf einmal aufgeht. Das verstehen wir ja nicht. Aber so hat es ja Jesus selber gesagt, das Samenkorn seines Wortes. Wachsen gibt es immer nur aus dem Samenkorn des Wortes. Es gibt nirgendwo einen Christen, der anders Christ wird als aus dem Samenkorn des Wortes Gottes. Sie denken an das vierfache Ackerfeld, das ausgestreut wird und das wächst und das geht auf und bringt Frucht. Und darum ist die Verfolgung nie ein Verhängnis gewesen, sondern voller Verheißung. Trotzdem wollen wir ergriffen und mitfühlend auch an die schweren Leiden denken, die heute Abend über unzählige Christengemeinden in der Welt hinweggehen. Und darum mein erster Punkt, ist mir wichtig, dass wir leidensscheu gewordene Leute wieder mutig werden zum Gehorsam Jesus gegenüber. Siehe, ich sende euch. Jesus stellt das klar, wie das ist. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Lassen Sie mal ein Schaf in ein Wolfsgehege im Zoo rein, das im Nu zerrissen. Aber unsere Schüler erleben das, wenn sie an ihren Gymnasien mit einem Gebetskreis anfangen. Was habe ich da erlebt? Ich denke an einen jungen Mitarbeiter, der an seinem Gymnasium einen Gebetskreis gründen wollte. Und als nächstes Mal in der Schule kam, war ein großes Spottplakat da gehängt. Und alle standen drumherum und dann haben sie ihm die Gasse gebahnt. Und er sagte, ich will mich rächen, ich weiß, wer das gemalt hat. Er sagt, du rächst dich nicht, wir lesen das mal miteinander. Schafe unter die Wölfe. Weil Jesus auch Wölfe bekehren will. Und das ist das Allerwunderbarste, was dahinter steht. Reisende Wölfe können nur durch die Lammesart bekehrt werden. Es ist also schön, die Eidlinger Schwester hat uns ja dieses schöne Lied gedichtet. Herr, wer mich festhält, eine starke Hand. Und da haben die guten Redakteure des Kirchengesangbuchs natürlich eine Zeile verändert. Die haben ja überhaupt sehr viele Texte verändert. Das ist richtig schade. Vielleicht haben sie Gott sei Dank nicht das Kirchengesangbuch. Präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Wurde natürlich getilgt. Wir haben gedacht, das Frauen und die Lammesart, aber Feminismus. Doch, die Lammesart ist für die Männer und Frauen das Kennzeichen. Die Lammesart. Dass wir uns zerfetzen lassen und ärgern Sie sich nicht, wo Sie verspottet werden von anderen. Beten Sie dafür und wissen Sie, wo Sie Ihr Liebeszeugnis geben, kann sein, dass der, der so gespottet hat, schon kurze Zeit später selber von Jesus getroffen wird. So ist es in der Geschichte der Christenheit immer gewesen. In dem tollen Film der Christen von China, das Kreuz, das eindrücklichste, was es überhaupt heute gibt, in der Folge 2, da erzählen lauter, ich kenne eine Reihe von denen, die 23 Jahre im Straflager waren, und da erzählt einer, der hat 10.000 Studenten doch dieser Verfolgungstruppe bei Mao Zedong damals, der Verfolgung, die alle die Kirchen zerstört haben, in der großen Kirchenverfolgung unter Mao Zedong in den 70er Jahren, da wurden ja alle Kirchen geschlossen in China. Und dann erzählt er, wir sind auf einem alten Pastor mit unseren Stiefeln rumgetrampelt, als wir ihn ergriffen haben, und er betete sterbend, Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie dich sehen. Und dann sagt er, ein Jahr später, es war noch der Höhepunkt des Maoismus, bin ich Christ geworden. Die Art, wie Jesus Wölfe bekehrt. Und das, was heute in China abläuft, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Ohne Zutun von irgendeiner Missionsorganisation, die größte Erweckung in dem hassenden Land, in dem alles verboten ist, was man sich denken kann. Wir rechnen heute nicht mehr mit 70 Millionen bibeltreuer Jesusleute, sondern 100 Millionen. Als die Missionare 1949 rausgehen mussten, waren das 750.000 Christen. Und viele davon waren Reichschristen, bloß um des äußeren Wohlstands willen. Und jetzt in der Verfolgung ist eine Erweckung ausgebrochen, die man gar nie beschreiben kann, in den Hausgemeinden. Zunächst wurde sie geleugnet. Man muss solche Bilder ansehen, solche Filme, wie sie die chinesischen Gemeinden uns zur Verfügung stellen, wenn man das einfach weiß. dass Jesus dies tut. Der Widerspruch gegen Jesus ist bis heute riesengroß, auch im kommunistischen System Chinas. Warum? Wer will denn das ertragen können bei uns, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch mich. Das gibt's doch nicht. Es hat noch nie irgendein Diktator, ob er Hitler oder Stalin hieß, je aussprechen können. Und Jesus sagt, ich bin's. Und die Wahrheit erweist sich im Gewissen eines jeden Menschen. Wissen wir's noch, dass es keinen anderen Weg gibt als Jesus? Kein anderes Heil als ihn allein. Ich bin das Licht der Welt, nicht die Vernunft. Ich bin das Licht der Welt. Und Jesus schließt alles andere aus. Wir hatten in Deutschland auch Theologen, ich denke an 1835 Friedrich Schleiermacher in der großen Zeit der Kultur, der Kulturprotestantismus. Schleiermacher hat gesagt, Jesus hat sich nicht als den einzigen Erlöser bezeichnet. Es gibt viele Religionen neben dem Christentum, die auch eine Bedeutung haben. Dann hat er gesagt, die Zeiten der Verfolgung um des Evangeliums willen liegen endgültig hinter uns. Und dann kam das Dritte Reich und die bekennende Kirche. Und dann war es auf einmal wieder eine Frage auf Leben und Tod. Und dann stand ein Graf von Moltke vor dem Volksgerichtshof von Freisler und der Freisler brüllte, dass der ganze Saal wackelte. Das Feigenblatt ist ab. Nehmen Sie Ihre Befehle aus dem Jenseits oder vom Führer? Er sagt, ich brauche gar keine Antwort mehr zu geben. Es war klar, was ich wüsste. Es gibt nur das Wort meines Herrn, dem ich gehöre. Und so hat er sein Leben hergegeben. Und das ist ein Zeichen auch für unsere junge Generation, dass der Preis, von dem Jesus redet, nicht zu groß ist. Darum hat Jesus seine Boten ausgesandt, ohne Gold, ohne Silber, ohne irgendwelche Ausrüstung. Und ich darf es immer wieder sagen, in vielen Gemeinden regt man sich auf, wenn ich sage, die finanziellen Fragen sind nicht die wichtigen Fragen heute. Wir sind die reichste Kirche, die es gibt in Deutschland, reicher als der Vatikan. Sondern die geistliche Frage, ob wir noch in den Spuren von Jesus leben, ob wir noch dieses Zeugnis von Jesus der Welt weitergeben, dass wir ihnen schulden, eine Welt, die verloren geht, weil sie Jesus nicht kennt. In ihrem ganzen Wohlstand, mit ihren ganzen Banken und allem, was sie hat. Weil sie eine verlorene, von Gott gefallene Welt ist. Und ohne Jesus gibt es keine Rettung und kein Heil. Und darum ist das so schön, wie die Gemeinde nur Teil hat am Sieg, wenn sie dieses Wort weitergibt. Jesus sendet uns. Nigeria tobt gegenwärtig an der schlimmsten Christenverfolgungen. Und zwar die mutigen Christen der Evangelical Churches of West Africa, der ECWA-Kirche, mit denen wir seit langer Zeit, seit Anfang in ganz enger Verbindung stehen. Die haben ja Anfang schon 1500 Missionare in die Moslemgebiete geschickt. Sag mal bei uns, ja, da provoziert ihr doch den Widerstand. Das meint ja Jesus. Ich sende euch wie Schafe mitten und die Wölfe. Aber die haben eine Ernte eingebracht im Norden Nigerias. Unglaubliches Wachsen der Gemeinden. Bis heute sind das diese Bibelkirchen. Das Kennzeichen dieser wachsenden Kirchen sind nicht Methoden. Heute suchen bei uns viele Methoden, wie man wächst. Halten Sie sich nie an Methoden. Das, in der Neuen Testament ist alles offen, egal wie Sie es organisieren. Immer nur mit Jesus und mit seinem Wort. So sind Gemeinden immer entstanden im Missionsgebiet und so sind sie in der Verfolgung gewachsen. Angela Merkel war jetzt wieder in Nigeria. Sie hat erschütternde Berichte geschrieben. In zwei Tagen oder im heutigen Idea wird das schon drin sein. Ich habe es noch nicht gesehen. Wie furchtbar in den letzten Wochen das wieder war. Frauen und Kinder, ohne Grund, ohne Grund. Es gibt natürlich bei uns liberale Christen, die sagen, warum halten sie nicht den Mund von Jesus? Ja, sicher, kann man machen. Aber sie drängen es als niemand auf. Nein, nie hat Mission Zwang ausgeübt, nie. Es war das wehrlose, stille Zeugnis in der Mission. In ganzer Ohnmacht, in ganzer Schwäche, das zu bezeugen, so wie es diese Kirchen tun. Von Jesus und seinem Heil und von seinem Wort. Und es ist interessant, in keinem Gebiet in Afrika kommen so viele Menschen zum Glauben an Jesus wie dort in Nigeria und lauter Muslime. über dem Zeugnis der Liebe. Und sie haben uns gebeten, betet für uns, dass wir nicht zurückschlagen. Wir könnten es, wir haben so viele hohe Offiziere und Generäle bei uns. Wir könnten zurückschlagen, wir wollen es nicht. Und wenn sie uns, wie es bei einer Gemeinde, das fünfte Mal die Kirche angezündet haben, wir wollen sie lieben und das Wort von Jesus weitersagen. Und das trifft auf offene Herzen der Muslime. Denn die Muslime sind selbst am tiefsten erschüttert über die schreckliche, dämonische Macht des Terrorismus. Und das Liebeszeug wissen sie doch auch. Dieses stille Liebeszeugnis, das ist etwas wirkt. So sagt Paulus zu Timotheus, schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin. Er spricht ja dauernd von seinen Leiden und von seiner Gefangenschaft. Mit großer Kraft bezeugen die Apostel die Auferstehung von Jesus. Apostelgeschichte 4, gerade nach der Verhaftung ihrer führenden Apostel. Das ist das Wort, was die Welt braucht. Und das ist das Thema, was die Welt braucht. Und sie können in ihrer Gemeinde nichts Größeres tun, der Christenheit das wieder in die Mitte zu stellen ihres Dienstes und das zu sagen, die große Einladung des guten Hirten, der das will. Und so sagt das Jesus auch hier, Vers 18, man wird euch vor Statthalter und Könige führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Das ist das Wichtigste, das Zeugnis von Jesus. Wir können doch keinen Menschen zum Glauben führen. Wir können nur Jesus bezeugen. So hat es Jesus aufgetragen. Das andere macht der Heilige Geist. Das Wecken des Glaubens kann kein Mensch. Kann auch kein Evangelist, weder Ulrich Parzani noch Billy Graham. Bezeugen können wir es. Und das muss heute geschehen in einer Eindeutigkeit. Und man wird oft immer wieder fragen müssen, haben wir uns eigentlich mit anderem beschäftigt? Haben wir vielleicht gemeint, wir können die Welt verbessern? So haben es ja immer wieder die kulturprotestantischen Kreise verstanden. Wir können die Welt verändern, die Welt prägen, mit der Welt paktieren. Und dann hat man gemeint, man könne sie mit dem Kommunismus in der Prager Friedenskonferenz arrangieren. Und die deutschen Christen haben gesagt, wir können es mit der nationalsozialistischen Ideologie tun. Und wir haben uns vielleicht auch irgendwo wieder eingenischt und haben gesagt, wir können irgendwo das Evangelium bezeugen, ohne dass es einen Anstoß und ein Ärgernis gibt. Das kann man nicht tun. In Russland wurde aus diesem Verhältnis zwischen Kirchen und Staat am Ende der Fußtritt der Revolution. Und da hat man sie rausgeschmissen, die Kirche, dann gesagt, wir brauchen dich nicht mehr mit deinem Staatskirchentum. Und dann war die Gemeinde auf einmal wieder das in Russland, was sie war. Die Botin von Jesus, die Zeugin seines Wortes. Und das ist so wichtig, dass wir das wieder bei uns entdecken. In der Offenbarung wird es als schlimmste Verfehlung der Jesusgemeinde in der Endzeit angesehen, dass man hurt mit den Mächten dieser Welt. Mit dem schrecklichen Bild der Hure Babylon. Da muss man immer fragen, Herr, sind wir's mit unserer Gemeinde? Die wir meinen, wir können uns anpassen an diese Mächte dieser Welt und wollen wir wieder nur eine Jesusgemeinde sein, in den Spuren von Jesus und bei ihm bleiben. Das Zweite, das Leiden der verfolgten Gemeinde ist ein mächtiges Zeugnis. Sorgt euch nicht, was ihr reden sollt. Also gar nicht so, was wir reden, sondern da wird ihr verheißen, dass das Wort, das ihr der Geist Gottes eingibt, eine große Bedeutung hat. Ich sehe das als das Schlimmste an in unseren Tagen, dass das Wort Gottes so gering geachtet worden ist. Mir ist noch schwer, diese schreckliche Diskussion, die vor wenigen Wochen in Idea über die Geltung des Wortes Gottes ging. Ich will da nicht drüber streiten. Ich will auch nie über irgendwelche dunklen Stellen der Bibel streiten. Wenn sie uns verborgen sind, dann bleiben sie uns verborgen. Dein Wort ist unseres Herzens Trutz. Das ist der Schutz, in dem wir uns bergen können. Das Wort Gottes ist ein und alles, von dem wir leben. Und das macht die verfolgte Gemeinde, erlebt das. Ich habe das erlebt in Äthiopien, in der schrecklichen marxistischen Militärdiktatur, als wir 1982, meine Frau hat mich da begleitet, weil es unsere Urlaubszeit war, hingekommen, es waren 1000 Gemeinden geschlossen. Und da waren hunderte von Predigern im Haft und man wusste bei uns gar nichts davon. Und dann erzählten sie, wie das Wort Gottes jetzt im Gefängnis ausgeteilt und gepredigt wird. Du ahnst nicht, was jetzt losgeht. Eine Freude. Wir haben doch dieses Wort Gottes. Eine Konzentration aufs Wort Gottes. Als ich eine Reisegruppe durch China führte und wir am Ende wollten wir noch einen Gottesdienst besuchen, weil das Flugzeug so spät ging und wir sagten, ach, wo geht's dann, Gottesdienst? Und die Reisebüros sagen, wir wissen nichts, wo es Gottesdienste gibt, denn bei uns ist Kirche und Staat getrennt in China. Wir haben in Deutschland angerufen in der Nacht und haben gleich gehört, gleich beim Platz des Himmlischen Friedens ist eine Gemeinde, fünfmal hintereinander Gottesdienst. Man hat es kaum gesehen, im Hinterhof, 1000 Leute waren versammelt, jeweils in Schichten nacheinander. Fast nur junge Leute und jeder hatte eine Bibel auf den Knien. Sie werden in der ganzen dritten Welt, in all den Verfolgungsgemeinden, ob sie nach Usbekistan gehen, ob sie nach Laos, Kambodscha, nach Kuba gehen, wo sie hingehen, nach Mauretanien oder Somalia, sie werden keinen Christen finden, der nicht das Wort Gottes lesen will, wenn der Pastor predigt. Er glaubt nicht dem Pastor, er will das Wort haben. Und sie halten sich an dieses Wort und dieses Wort. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Daran, das können wir von der verfolgten Gemeinde lernen und daran halten wir uns. Es ist eures Vaters Geist, der dadurch wirkt und das ist das Zeugnis von Jesus, das wir haben. Und dadurch in der Verfolgung wird der Weinstock beschnitten, dass er mehr Frucht bringen kann. Und damit das Eigentliche wieder herkommt, der Leiter der größten Hauskirchenversammlung in China, Samuel Lemp in Kanton, 8000 Leute versammelt, wie das überhaupt logistisch geht, ist ein Rätsel. Alter Mann, der hat gesagt, wir brauchen Verfolgung, damit wir näher bei Jesus bleiben. Jetzt sagen Sie bitte nicht schnell, wir brauchen auch Verfolgung. Bei uns wäre das meiste an Christlichkeit weggeblasen. Aber wir können heute schon den Ernst der verfolgten Gemeinde leben und diese Genauigkeit der Nachfolge und in Jesus-Spuren bleiben. Sagt den Christen im Westen, sie sollen nicht um Freiheit für uns beten. Der mäßige Druck von Seiten der Regierung hält uns nah beieinander und nah beim Herrn. Und das sagt auch schon die Bibel bei den Sendschreiben. Du bist arm, natürlich bist du arm, weil alles fehlt. Sie ist nicht große, nicht starke Gemeinde, nicht einflussreich. Du bist aber reich. Warum? Was hat sie? Jesus und seine Verheißungen. Und wenn sie die haben, sind sie unüberwindlich. Und das müssen wir wieder lernen, dass wir nicht gieren nach äußerer Macht und Ehre und Anerkennung. Und das ist so groß, dass man sich darauf verlassen kann. Diese Bibeltreue ist das entscheidende Kennzeichen der bedrängten und verfolgten Gemeinde, wo das auch ist. Zentralasien ganz stark, wir haben es in den meisten asiatischen Ländern, wir haben es in vielen Ländern Afrikas. Und das Wunderbare ist, dass Jesus seine Boten dort, wo sie völlig schwach waren und noch mit ihm gerechnet haben, das gekonnt haben. Wir haben so unzählig viele Beispiele in der kommunistischen Verfolgung gehabt, wie schwache Menschen plötzlich stark wurden. Wir haben es in der Hugenottenverfolgung erlebt, wie Leute, die keine Kraft hatten, plötzlich zu leuchtenden Zeugen des Evangeliums wurden. Herr, mach uns stark, dass wir das auch können, wo es heute bei uns nötig ist, dass wir ohne Scheu und ohne Genieren deinen Namen bekennen vor der Welt. Das ist so wichtig. Ich habe immer oft den Eindruck, dass manche meinen, sie müssten mit ihrer strahlenden Persönlichkeit das Wort Gottes aufpäppeln und bedeuten, man sagt, wenn die Leute mich sehen, dann kann ich irgendwann noch mit dem Wort Gottes kommen. Ich bin oft bedrückt, wie in vielen Gemeinden keine Bibelstunde mehr gehalten wird. Man sagt, das ist doch so fad und wer will das Wort Gottes noch hören? Das Wort Gottes ist auch bei uns heute das einzige Attraktion, die wir haben. Alle Events, die sie haben, alles, was sie sonst an Faxen machen, ist lächerlich gegenüber der Kraft des vollmächtig zugesprochenen Wortes. Und die meisten Menschen sind doch im Leiden, gesundheitlich und in Ehekrisen und Familiennöten und Sorgen um die Enkel. Und dann erlebt man die Siege von Jesus in einer so überwältigenden Weise. Sie hungern doch nach diesem Zuspruch dieses Wortes vom Sieg. Und darum ist das für uns so wichtig, auch gegenüber den vielen Alten und Kranken, die mit ihrem Leben nicht mehr fertig werden. Und darum ist da haben wir diesen Dienst zu tun. Und noch das Letzte, die leidenden, verfolgte Gemeinde wird wunderbar bewahrt. Da sagt Jesus in den Worten danach, eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Das ist unglaublich. Ist ja uns gar nicht wichtig. Wir sind eitel, wie bei mir, wenn sie jetzt rausgehen, ach, jetzt gehen die Haare. Aber dass Jesus alles unter seiner Kontrolle hat, alles, auch die kleinen Dinge, auch wenn sogar die Familienbande zerreißen und einer, dass die Söhne die Eltern verklagen und die Eltern die Söhne. Und Jesus sagt, hütet euch vor den Menschen, ihr könnt mit gar keinem Menschen rechnen, aber traut auf die Treue eures Gottes. Einfältig auf die Treue eures Gottes. Niemand anderes hat das so gewaltig ausgelegt als Dietrich Bonhoeffer in seinem unvergleichlichen Buch von der Nachfolge von Jesus. Gerade dieses. Und dann verstehen Sie es bei ihm mit seinem Kampf. Und er hat dann noch gewarnt und er gesagt, es sei so tragisch, dass manche das meinen mit der Klugheit der Schlangen. Sie müssten jetzt irgendeinen Trick erfinden und sagt, nein, eben nicht die Tricks deiner Gedanken, sondern vertrau allein auf das Wort von Jesus und nur was vom Wort von Jesus gedeckt ist, sagt Dietrich Bonhoeffer. Das gilt in der Stunde der Verfolgung. Und dann kannst du stehen und nicht Tricks, wie man sich durchschlängelt mit Halbwahrheiten, sondern bleib du dabei auf der Spur, die Jesus dich weist. Und du weißt, was Jesus von dir will und was er dir beauftragt hat. Wir haben ein Zeugnis in dieser Welt. Seit vielen Jahren habe ich immer wieder gebeten, wenn Glaubenskonferenzen gemacht werden, mach doch mal das Thema unsere Stellung zur Welt. Das notvollste Thema, die meisten Christen wissen nicht, wie sie sich zur Welt stellen sollen. Wir lieben doch die Welt. Schauen Sie die blühenden Wiesen an und die herrlichen Wälder hier rings um die Lahö. Wir lieben doch auch die Menschen, aber wo fängt es denn an? Wo Paulus sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wo sind Christen anders? Wo leben sie alternativ? Nachdem ja längst in unseren christlichen Gemeinden alle Gottesordnungen ins Wanken gekommen sind, alle Maßstäbe der Bibel nichts mehr gelten, selbst in entschiedenen Gemeinden nicht mehr. Und dann die Frage wieder, was ist unser Auftrag? Die verfolgte Gemeinde erinnert uns dran. Ich habe oft den Christen in den Verfolgungsländern gesagt, ob das in China war oder in Afrika, auch viel dann in der ugandischen Verfolgung, die unter Idi Amin so schlimm war. Ein Enkelsohn von mir war jetzt im Südsudan ein Jahr und hat dort mitgeholfen. Ihr müsst für uns beten. Und dann sagten die, wir wissen, dass eure Situation noch viel schwieriger ist, weil ihr nicht mal merkt, wo die Verfolgung eures Glaubens anfängt. Und wir wollen für euch beten, dass ihr treu Jesus nachfolgen könnt in euren Situationen. Und dann ist für uns wieder so wichtig, jeder Druck, wie er auch kommen mag, ist eine Quelle der Freude, weil wir ganz nah Jesus erleben. Dr. Achit Fernando hat ein Buch geschrieben, ich war so glücklich, dass es erschienen ist, wie in der Bibel Freude und Leiden zusammengehören. Er hat ganz viele Vorträge in Amerika vor Pastorenkonferenzen gehalten. Er, der in dauernder Lebensgefahr ist durch die Buddhisten in Sri Lanka. Dieses Buch wurde gerade mit 1000 Exemplaren in Deutschland verkauft, weil der Verleger sagt, dafür interessiert sich kein Christ. Aber im Neuen Testament ist Thema. Ich freue mich meiner Leiden, sagt der Paulus. Überall, das Leiden gehört dazu. Wie er in der Anfechtung war in Korinth, überall vom Leiden und immer mit der Freude. Bei Paulus ist das Leiden immer mit der Freude gekommen. Warum denn? Weil man im Leiden die Freude mit Jesus erlebt. Ganz stark, weil Jesus seine Verheißungen erfüllt. Und darum ist so wichtig, wie Jesus sagt, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht von Gott verworfen werdet. Das ist die große Gefahr der Gemeinde. Und da redet Jesus von der Hölle. Fürchtet euch, Vers 28, fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Bleibt bei Jesus. Bleibt bei seinem Zeugnis, er ist der einzige Retter und der einzige Heiland. Außer ihm gibt es kein Heil und keine Rettung. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du uns dieses gibst, diese herrliche Freude. Uns bedrückt das, wenn wir dran denken, durch welche äußere Not jetzt heute Abend viele gehen in den unzähligen Muslimländern und buddhistischen Ländern und im Hinduismus, in Indien. Und wir hören immer wieder die Berichte. Aber Herr, lass deine Gemeinde heute das erfahren. Wir wollen nicht beten, dass du sie herausholst aus dem Feuer der Läuterung, sondern dass du ihnen gibst, dass sie mit frohem Mund dich bezeugen können und dass wir begreifen, was wir heute verkündigen müssen, was heute Not tut in dieser Weltzeit. Ach, ergib uns dies, dass wir es ergreifen und erkennen. Amen. Ich habe noch eins, ihr habt viel vergessen, aber eins will ich noch anschließen. 1900 im Boxeraufstand in China ist eine Lizzie Atwater, eine amerikanische Missionarin, am 3.8.1990 von den Boxern damals umgebracht worden. Und die hat noch in einem Brief geschrieben: Ich sehne mich nach euch, fürchte aber, dass wir uns auf Erden nie mehr sehen. Ich bin bereit zu sterben, der Herr ist mir spürbar nah. Sie hat noch ein Baby dabei gehabt, von dem sie wusste, dass es auch umgebracht wird, und er wird mich nicht verlassen. Mein kleines Baby wird mit mir gehen. Meine Lieben, bleibt ganz mit Jesus verbunden und verleugnet den Herrn nicht um vergänglicher Dinge dieser Welt willen. Anders ist es nicht möglich, seinen Frieden zu haben, der alles Denken übersteigt.